Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, geschätzte Bäcker, willkommen beim aktuellen The Pod Magazin, wo wir uns allerlei spannende und wissenswerte Themen aus der Spielewelt vorknöpfen und, Moment, was ist das denn? Hallo? Hallo? Oh nein, das ist das Sommerloch. Aktuell fehlt es an großen Stories im Revier. Dafür gibt's in dieser Folge halt viele kleine, darunter auch einige Updates zu Themen aus vorherigen Sendungen. Beispielsweise gibt's Neuigkeiten zum Modding von Rockstar-Spielen. Gute Neuigkeiten. Außerdem haben inzwischen alle Parteien ihre Wahlprogramme fertig und in manchen liest man auch das Wörtchen Games. Dann gibt es interessante Entwicklungen bei gleich zwei dieser Multiplayer-Open-World-Survival-Sandboxen, und zwar Rust und Ark. Die eine ist interessant, die andere ärgerlich. Dann gibt es erste Grafikkarten nur für Kryptominer, ein ambitioniertes AR-Projekt ist pleite gegangen und Valves Dota 2 Turnier The International 2017 ist auf dem besten Weg zum Rekordpreisgeld für seine Teilnehmer. Dann gucken wir uns genauer an, was der Japaner im ersten Halbjahr 2017 so kaufte. Wir werfen einen Blick auf die Spiele-Releases der kommenden Wochen und am Ende gibt es einen kleinen Teaser auf den nächsten Nachgeforscht-Podcast. Rockstar erlaubt Singleplayer-Mods. Nachdem wir bereits mehrmals davon berichteten, wie der Rockstar-Eigentümer Take-Two Interactive juristisch gegen GTA-Modding-Projekte vorging, gibt es nun endlich eine klare Ansage zum Sachverhalt. Konkret bezog das Entwicklerstudio Rockstar Games am 23. Juni Stellung zum Thema Mods und stellte dabei einige klare Regeln auf. Im Supportbereich der Rockstar Games Webseite findet sich auf die Frage, sind Mods für den Einzelspielermodus auf PC erlaubt, nämlich folgende Antwort. Zitat. Rockstar Games befürwortet Fankreativität in einem vernünftigen Rahmen. Insbesondere möchten wir, dass kreative Fans ihre Leidenschaft für unsere Spiele zum Ausdruck bringen. Nach Rücksprache mit Take-Two Interactive hat Take-Two zugestimmt, keine rechtlichen Maßnahmen gegen solche, die PC-Spiele von Rockstar Games betreffende Projekte dritter Parteien zu ergreifen, die nur auf den Einzelspielermodus ausgerichtet sind, keinen kommerziellen Zweck verfolgen und die die Rechte am geistigen Eigentum von Dritten respektieren. Zitat Ende. Diese neue Richtlinie erlaubt also das Modding von GTA 4, GTA 5 oder Max Payne und so wurde auch die Unterlassungserklärung für das essentielle Mod-Tool Open4 wieder zurückgezogen. Wie uns deren Entwickler Yuri bestätigte, darf er wieder an seinem Projekt arbeiten. Sein zweites Projekt Liberty City in GTA 5, in dem die Spielwelt des vierten Teils in der Engine des fünften verfrachtet werden sollte, muss er aber endgültig einstellen. Grund dafür sind nämlich die klaren Grenzen, die Rockstar Games dem Modding setzt. Nicht nur verbietet Rockstar Mehrspieler und Online-Mods oder irgendwelche Software, die auf die Online-Komponenten der Spiele Einfluss nehmen, auch die Verwendung fremdengeistigen Eigentums einschließlich der anderen Rockstar-IPs sind im Rahmen von Mods verboten. Zuletzt stellt Rockstar klar, dass diese Modding-Duldung noch lange keine Lizenz oder Genehmigung darstellt und sich Take-Two das Recht vorbehält, Modding-Projekten zu widersprechen und auch diese aktuelle Erlaubnis zurückzuziehen oder zu ändern. Hardware-Hersteller bieten erste Mining-Grafikkarten an. Aktuell sind Mittelklasse-Grafikkarten, insbesondere basierend auf AMDs Polaris-Architektur, aber auch Nvidia-Karten, akut ausverkauft, weil sie zur Gewinnung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum genutzt werden können. Sie verwandeln kurzerhand Strom plus Zeit in Geld und aufgrund der hohen Preise dieser Kryptowährungen lohnt sich das im Moment. Erste Hardwarehersteller, etwa Asus und Sapphire, haben nun spezielle Mining-Grafikkarten im Angebot. Die kommen ohne oder nur mit einem Monitoranschluss daher und sind speziell auf eine möglichst hohe Mining-Effizienz getrimmt. Sapphire bietet etwa verschiedene Modelle an, die sich einzig beim verwendeten Speicherhersteller unterscheiden. Die Speicherbandbreite ist wohl ein wichtiger Faktor für Miner. Obendrein gewähren die Hersteller für diese Modelle nur kurze Garantiezeiträume. Es bleibt abzuwarten, ob diese neuen Modelle die gewünschte Wirkung zeigen und die Kannibalisierung des Spielehardware-Marktes durch Miner unterbinden, denn denen ist letztlich egal, ob sie eine Gaming- oder Mining-Karte nutzen und angesichts der anhaltenden Knappheit an Karten und der fragwürdigen Vorteile solcher Mining-Modelle, denn weder beim Preis noch bei der Effizienz dürften sie sich deutlich unterscheiden, bleibt abzuwarten, was die ganze Sache bringt. Erleichterung verspricht die in Bälde erwartete Steigerung im Rechenaufwand für Ethereum-Coins, auch als Difficulty-Bomb bezeichnet. Die dürfte für eine deutlich schlechtere Effizienz für Miner sorgen, da sie mehr Zeit und Strom verwenden müssen, um an neue Coins zu kommen. Und nein, hier weiß ich längst nicht mehr ganz genau, wovon ich spreche. Kryptowährungen sind ein Thema, das sich bislang erfolgreich meinem Verständnis verwehrt hat. Oh, und sollte hier mal Interesse an einem Podcast zum Thema bestehen, dann versuche ich gerne mal mit einem Experten ein klärendes Gespräch zu führen. Wenn ich das tun sollte, bitte einen kleinen Hinweis unter forum.gamespodcast.de lassen. Apropos klärendes Gespräch. Die US-Webseite Gamers Nexus hat diverse Hardwarehersteller dazu befragt, wie sie diesen Mining-Boom einschätzen. Und die rechnen einhellig mit kurzfristigen Rekordumsätzen. Nicht nur bei Grafikkarten, sondern auch bei Netzteilen mit deutlich über 1000 Watt, die für Gamer eigentlich völlig überdimensioniert sind. Langfristig herrscht jedoch die Sorge vor einer Schwemme von Rückerstattungsanfragen, sollte der Mining-Boom rasch enden oder der Tatsache, dass dann sehr, sehr viele starke Netzteile in den Händlerregalen versauern. Obendrein fehlt den Minern jegliche Markenloyalität, während manche Gamer den Herstellern lange treu bleiben. Und das ist etwas, was diese Hersteller bevorzugen. Und ein weiterer interessanter Aspekt, Miner kaufen nur Grafikkarten oder halt das gelegentliche Netzteil und keine weiteren sonstigen Gaming-Produkte aus diesem ganzen Peripherieangebot der Hersteller. Das englischsprachige Video mit den vollständigen Erkenntnissen aus dieser Befragung, das werde ich wie gewohnt, genau wie alle anderen Recherchequellen, im Beitrag zur Sendung auf www.gamespodcast.de verlinken. Oh, und jetzt wirklich in allerletzter Minute vor dieser Aufnahme erreichte uns die Information, dass der Website Computerbase zufolge der große deutsche E-Tailer Mindfactory auf die schlechte Verfügbarkeit von Karten reagiert und bis auf wenige Ausnahmen das komplette Angebot an AMDs Radeon RX Karten aus dem Programm genommen hat, genau wie einige spezifische Nvidia-Modelle. Auf Facebook erklärte das Unternehmen damit auf den Mining-Boom zu reagieren. Ich zitiere mal, wir möchten nicht zum Problem beitragen, indem wir den Mining-Markt mit Vorrang versorgen. Gleichzeitig möchten wir nicht, dass ihr diese Karten zu stark erhöhten Preisen vorbestellt und dabei nicht einmal ein Lieferdatum habt. Statt zu spekulieren, ziehen wir vorerst die Bremsen an und warten darauf, dass sich der Markt wieder beruhigt und wir somit auch wieder genauere Informationen weitergeben können. Zitat Ende. Es bleibt also festzustellen, dass der Sommer 2017 ein denkbar blöder Zeitpunkt ist, um einen PC zu bauen oder auch nur eine neue Grafikkarte nachzurüsten. Hoffentlich dauert dieser Zustand nicht zu lange an. Mehr Parteien mit Spielen im Wahlprogramm. Nachdem SPD und FDP bereits ihre Wahlprogramme veröffentlicht haben, gibt es nun auch entsprechende Programme der Parteien CDU, Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen. Alle Parteien nennen auch in irgendeiner Form Spiele. Bei der CDU-CSU fehlt, anders als im vorherigen Wahlprogramm, der Deutsche Computerspielpreis. Auch eine Förderung für Spiele ist darin nicht festgelegt, die Partei will aber das Filmschaffen als Wirtschaftsprodukt und Kulturgut weiter stärken und schreibt, Zitat, das gilt auch für Computerspiele, Zitat Ende. Außerdem will die Partei die Entwicklung des E-Sports positiv begleiten. Die Grünen wollen sich für eine Stärkung der Medienkompetenz und eine Vereinheitlichung des Jugendschutzes einsetzen. Außerdem will die Partei, Zitat, Computerspielkultur in ihrer Vielfalt und als E-Sport weiter stärken und prüfen, inwiefern sie als Sportart anerkannt werden kann. Zitat Ende. Die Linkspartei hatte eigentlich keinen Spielbezug im Wahlprogramm, wohl aber Punkte wie den Zugang zu Computern und dem Internet als Teil des Existenzminimums. Im finalen Wahlprogramm findet sich jedoch folgender Last-Minute-Verweis auf Spiele. Zitat, die Förderung des Films muss, wie die des Kulturguts Computer und Videospiel, finanziell gestärkt werden. Zitat Ende. Und damit stehen die Wahlprogramme aller Parteien, die eine Chance auf den Einzug in den Bundestag haben, fest. Im Programm der AfD wird die Spielebranche oder das Medium Games übrigens nicht konkret angesprochen. Was auch fehlt, und zwar bei den allermeisten Parteien, eine konkrete Meinung zur Gamesförderung. Und zwar nicht nur als Nebensatz beim Thema Film- und Kulturförderung. Für dieses Thema lobbyieren aktuell der Branchenverband BIU sowie der Entwicklerverband Game. Der BIU klopft übrigens aktuell alle Parteien mit einem Fragenkatalog voller Wahlprüfsteine ab. Dieser Fragebogen ist aktuell schon online einsehbar. Die Ergebnisse will der Verband im Rahmen der Gamescom veröffentlichen. Wie auch zuletzt bei diesem Thema verweise ich gern auf die übersichtliche und umfangreiche Aufbereitung des ganzen Themenkomplexes auf www.gameswirtschaft.de. Valves Dota 2 Turnier wie International mit Rekordpreisgeld. Zum Stand der Aufnahme dieses Podcasts sind für Valves Dota 2 Turnier wie International bereits 20,3 Millionen US-Dollar Preisgeld zusammengekommen. Damit ist das diesjährige Turnier auf dem allerbesten Weg, das Vorjahrespreisgeld von 20,7 Millionen Dollar deutlich zu übertreffen. Noch über einen Monat lang sammelt Valve mit seinem Battle Pass System Userbeiträge zu diesem Preisgeld, von dem Valve selbst 1,6 Millionen stiftet. Dieses Jahr dürften so Pi mal Daumen um die 25 Millionen zusammenkommen. Diese Summe ist enorm und sie kommt vor allem deshalb zustande, weil Valve im Vorfeld des Events Battlepässe für Dota 2 verkauft. Die schalten besondere Effekte, eine spezielle Mehrspielerkampagne, Wettspiele und Ereignisse im MOBA frei. Beliebt sind etwa die dadurch freischaltbaren, deutlich aufgebohrten Grafikeffekte für bestimmte Aktionen und Items. Das ganze Battle Pass System ist obendrein komplett durchgamifiziert und erlaubt das Aufsteigen im Battle Pass Rang durch den Einsatz von Battle Points und dadurch kann man eben noch mehr Bonis freischalten. Battle Points verdienen Spieler durch Ingame-Herausforderungen, durch das Wetten auf Siege oder den Kauf mit Echtgeld. Das Turnier selbst wird, anders als etwa die BlizzCon-Turniere, kostenlos für alle Zuschauer gestreamt. 25% des durch das Battle Pass System erwirtschafteten Geldes wandern in den Preistopf des Turniers. Der Rest, also aktuell etwa 80 Millionen Dollar, gehen an Valve. Battle Pässe sind ab $10 zu haben. Darüber hinaus werden zahlreiche Level-Up-Pakete und gelegentlich auch zeitlich begrenzte Sonderangebote zum Kauf angeboten. In-Game-Boni gibt es bis einschließlich Battle Pass Level 1000. Und ich erlaube mir hier mal einen Kommentar, in dem ich feststelle, dass ich mich angesichts solcher Mechaniken, solcher Unsummen von Geld und der offensichtlichen Bereitschaft der Community, da überhaupt mitzumachen, einfach nur schrecklich alt fühle. Früher hat's sowas nicht gegeben. Rust-Entwicklern entgehen Millionen durch Steams Rückgabesystem. Wie Gary Newman, Mitbegründer des Entwicklerteams Facepunch Studios und der Gary hinter Gary's Mod, am 29. Juni durch einen Screenshot auf Twitter aufzeigte, wurde sein Spiel Rust knapp 330.000 Mal mittels der Rückerstattungsfunktion von Steam zurückgegeben. Rust ist eine beliebte Multiplayer-Survival-Sandbox, die seit mehr als 3 Jahren auf Steam erhältlich und freilich immer noch in der Early-Access-Phase ist. Mit den Rückgaben, so Newman, erging dem Team fast $4.4 Millionen an Umsatz. Er fügt später hinzu, dass diese Zahl einen Verlust von ca. 6% ausmacht. Die Hauptgründe sind laut Steam-Rückgabesystem, dass das Spiel keinen Spaß mache oder dass es schlecht laufe. Und Newman findet das in Ordnung. Dass Spiele auf Steam zurückgegeben werden, das ist nicht neu. Dieser Fall ist aber deshalb spannend, weil wir hier endlich mal harte Zahlen zu Gesicht bekommen. Ein Rückgabequotient von 6% angesichts der Early Access Natur von Rust ist spannend, wirkt ja doch erstaunlich gering. Allerdings dürfte es auch einige Stunden dauern, bis ein Spieler entschieden hat, ob er nun davon abgeturnt ist oder ob er gerne noch einige Dutzend bis 100 Stunden in dieses Spiel investiert. Und Newmans Gelassenheit angesichts von $4.4 Millionen verlorenen Umsatz ist nach einer kurzen Rechenaufgabe ebenfalls verständlich. Fast 50 Millionen US-Dollar dürfte Facepunch Studios demnach durch Rust verdient haben. Ark auf Steam plötzlich im Preis verdoppelt. Und noch eine Neuigkeit zu einer Early Access Multiplayer Survival Sandbox. Konkret stellte die Spielergemeinschaft am 6. Juli fest, dass der Preis von Ark Survival Evolved über Nacht von $30 auf $60 verdoppelt wurde. In der Eurozone fällt der Preissprung sogar noch drastischer aus. Von €27,99 sprang der Preis nun auf €69,99. Dabei war der Titel noch während des Steam Sales für €13,71 zu haben. Er wurde also auf die Schnelle verfünffacht. Warum dieser plötzliche und drastische Sprung? Laut dem offiziellen Twitter-Account des Spiels wird damit Preisparität zwischen PC- und Konsolenfassungen für den Launch des Spiels geschaffen. Dass so etwas kommen wird, das stand lange auch in der Steam-Beschreibung von Ark. Dort stellten die Entwickler in den Early Access-Informationen klar, dass das Spiel nach der Early Access-Phase, die im Sommer 2015 begann, mehr kosten wird. Nur erscheint das Spiel erst in etwa einem Monat, und zwar am 8. August. Und zwar ebenfalls für die PS4 und Xbox One. Und für die Konsolen sind neben den normalen Disc-Fassungen für $60 respektive €70 obendrein noch besondere Fassungen inklusive Season Pass für $100 und eine Sammlerbox für $160 geplant. Die Community findet das aktuell reichlich uncool. Schließlich kommt der Preissprung bei Steam ohne Vorwarnung und er fällt drastisch aus. Zumal der Release des Spiels noch einen Monat entfernt ist. Kein Wunder also, dass aktuell einige Negativ-Reviews eintrudeln. Von den Entwicklern, denen auch wir eine Anfrage schickten, gibt es bis dato keine detaillierte Stellungnahme. Die Angelegenheit zeigt aber sehr schön, dass es nicht nur schwierig ist, im Early Access erfolgreich zu sein, sondern auch noch Erfolg im Early Access ohne große Probleme zur Release-Version zu übertragen. In dem Fall scheint das nicht wirklich gut gelungen. Es bleibt abzuwarten, wie schlimm der Shitstorm am Ende sein wird und wie die Entwickler darauf reagieren. Und für alle, die sich jetzt denken, damn, das wollte ich doch noch kaufen, zum Aufzeichnungstermin dieser Sendung gibt es noch Steam Keys zum alten Preis im Humble Store. Cast AR ist pleite. Das US-Startup, das an einer Art Augmented Reality Brille arbeitete, die perspektivisch korrekte 3D-Welten auf Flächen wie Wände oder Tische projizieren kann, konnte laut einem Bericht der US-Website Polygon vom 26. Juni weder vom bisherigen Investor Playground noch im Rahmen einer B-Finanzierungsrunde das nötige Kapital zusammenbringen, um das Projekt weiter fortzuführen. Es kam zur Entlassung von Angestellten, lediglich ein Kernteam wirkt aktiv bleiben und versuchen, die existierende Technologie von Cast AR zu verkaufen. Das ambitionierte AR-Projekt wurde im November 2013 via Kickstarter mit über $1 Million finanziert und konnte sich im Sommer 2015 eine 15-Millionen-Dollar Finanzspritze durch Playground, eine vom Android-Entwickler Andy Rubin gegründeten Risikokapitalgruppe, sichern. Das Konzept der AR-Brille geht auf die beiden ehemaligen Valve-Mitarbeiter Jerry Ellsworth und Rick Johnson zurück, die bereits bei Valve mit der Möglichkeit experimentierten, eine Augmented Reality-Erfahrung durch eine Brille mit verbauten Projektoren zu erzeugen. Bei der Entwicklung zielte man vor allen Dingen auf brettspielähnliche Erfahrungen ab, bei denen dank einer RFID-Sensor materiale und virtuelle Figuren interagieren sollten. Man denke an ein Tabletop-Rollenspiel mit echten Miniaturen und animierten Umgebungen und Effekten. Cast AR heuerte in den vergangenen Jahren ehemalige LucasArts und Disney-Führungskräfte an, stellte ein Entwicklerteam für Software zusammen und laut der Branchenwebsite VentureBeat machte das Unternehmen zunächst auch gute Fortschritte und produzierte überzeugende Demos und Hardware-Prototypen. Doch mit seinem Fokus auf den Heimgebrauchermarkt anstatt der viel gewinnträchtigeren Firmenkunden und Problemen, die Hardware in einem bezahlbaren Preisrahmen zu entwickeln, scheiterte Cast AR. Und das, obwohl 2016 allein 2,3 Milliarden US-Dollar in AR-Projekte flossen. Wir haben sie also langsam erreicht, die Gap of Disappointment getaufte Phase der VR- und AR-Ernüchterung. Dieser Begriff, grob übersetzt heißt der Lücke der Enttäuschung, wurde im Rahmen der Technologiekonferenz Vision Summit 2016 vom Unity-CEO John Riccitiello benutzt, und zwar als Warnung oder Mahnung. Laut Riccitiello würde die Marktdurchdringung von VR und AR bis etwa 2020 deutlich unter dem liegen, was sich Analysten und Investoren angesichts des damaligen Hypes um diese neuen Medien erhofften. Es klafft also eine Lücke zwischen Wunsch und Realität. Als Gründe dafür nennt der Unity-Chef die hohen Kosten für VR und AR-Hardware sowie die Tatsache, dass die besten Inhalte dafür, also Spiele oder Entertainment, eine lange Entwicklungszeit brauchen. Immerhin sah er damals auch Licht am Ende des Tunnels. Langfristig, so Riccitiello, werde der Markt die Analysen noch deutlich übertreffen. Dann wird also endlich die Gap of Disappointment überwunden sein. Dann sind wir also mal gespannt, ob und wann und wie wir diese ernüchternde Phase hinter uns lassen. Die dieses Jahr im Rahmen der Spielemesse E3 gezeigten VR-Titel schienen keine Heilsbringer zu sein. Oculus pflegt zwar einen soliden Spielekatalog, konzentriert seine Bemühungen aber aktuell klar auf Social VR. Und wer weiß, vielleicht ist es ja eins der drei VR-Spiele, an denen Valve aktuell arbeitet, die den Hype wieder entfachen können. Wenn sich in diesem Segment mal wieder was Wichtiges tut, dann greife ich das in einer zukünftigen Folge bestimmt wieder auf. 2K verzichtet auf einen Gamescom-Auftritt. Und zum Schluss noch eine Last-Minute-News. 2K wird dieses Jahr nicht mit einem Stand oder sonstigen Auftritt auf der Spielemesse Gamescom in Köln vertreten sein, auch nicht im Business-Bereich. Das bestätigte Gameswirtschaft.de am 6. Juli und beruft sich auf eine Anfrage beim Publisher, der entsprechende Meldungen bestätigte. Während das Schwesterunternehmen Rockstar Games, das wie 2K zum Konzern Take-Two Interactive gehört, traditionell nicht auf Spielemessen wie E3 und Gamescom auftritt, ist die Abwesenheit von 2K dieses Jahr definitiv eine Überraschung. Allerdings fehlt es dem Publisher aber auch aktuell an einem messetauglichen Line-Up. Ein WWE sowie ein NBA-Spiel, dazu noch das War of the Chosen Add-on für XCOM 2, das eh kurz nach der Gamescom erscheint. Nee, da scheint sich der Messeauftritt nicht wirklich zu lohnen. Nun denn, bevor wir zu den paar interessanten Releases der kommenden Wochen kommen, noch ein kleiner Blick in die Zahlen. Und hier nehme ich mal den Faden aus der letzten Sendung wieder auf, wo ich eine Momentaufnahme des japanischen Spielemarktes durchgegangen bin. Diesmal, beruhend auf Informationen des Spielemagazins Famitsu, schauen wir uns die Verkaufszahlen in Japan für das gesamte erste Halbjahr 2017 an. Und wir stellen dabei fest, boah, Nintendo ist im Lande Nippon einfach unschlagbar. Immerhin das erfolgreichste Spiel dieses Zeitraums kommt nicht von Nintendo direkt, dafür aber für dessen 3DS-Handheld. Capcoms im März erschienenes Monster Hunter XX wurde in der ersten Jahreshälfte sagenhafte 1,64 Millionen Mal verkauft. Pokémon Sonne und Mond für die gleiche Plattform sind deutlich abgeschlagen auf Platz 2. 528.000 Mal verkaufte sich Nintendos aktuelles Pokémon. Das konnte aber bereits im Vorjahr über 3 Millionen Exemplare umsetzen, weil es ja schon 2016 erschienen ist. Danach folgen zwei Switch-Titel. Mario Kart 8 Deluxe und Zelda Breath of the Wild mit 501 respektive 464.000 verkauften Einheiten. Knapp unter 400.000 schafft Super Mario Maker für 3DS auf Platz 5 und dann erst tauchen die einzigen Spiele in dieser Top 10 auf, die nicht für eine Nintendo-Plattform erschienen sind. Und zwar Biohazard 7, also das aktuelle Resident Evil mit 324.000 und Nier Automata mit 311.000 verkauften Exemplaren, beides als PS4-Version. Biohazard, also Resident Evil, hat aber auch schon im Jahr 2016 ein paar Verkäufe sammeln können. Der Rest ist dann wieder Nintendo pur mit Momotaro Denetsu 2017 Tachigare Nippon für 3DS auf Platz 8. 215.000 Einheiten und wer sich fragt, was um alles in der Welt das ist, der tut gut daran. Diese Art Brettspiel-Software, die an einen Mix aus Monopoly und Mario Party erinnert, die gibt es schon seit 1988 und Japan scheint sie sehr zu mögen. Auf Platz 9 Yokai Watch 3 Sukiyaki, die dritte Edition des dritten Teils der Rollenspielreihe zur erfolgreichen Cross-Media-Marke für 3DS, 215.000 und das ist aber auch schon 2016 erschienen. Und zuletzt ausgerechnet die eher mittelprächtige Partyspielsammlung One-Two-Switch für den Nintendo Switch, knapp über 200.000 Einheiten und das wären die Top 10 der Spiele im ersten Halbjahr in Japan. Dieses Jahr beginnt für Nintendo also wirklich ordentlich. Die Switch ist außerdem die meistverkaufte Konsole der ersten 6 Monate in Nippon. Über 1 Million Stück wurden in Japan verkauft. Danach kommt Sonys PS4 mit 877.000. Insgesamt in Japan nun bei 4,8 Millionen, dicht gefolgt von Nintendos 3DS und 2DS Modellen mit 872.000 und insgesamt 22,8 Millionen verkauften Einheiten. Platz 4. Sonys PlayStation Vita, 260.000 im Halbjahr, 5,5 Millionen seit dem Launch im Dezember 2011. Und Microsofts Xbox One, da wurden binnen 6 Monaten sagenhafte 5.093 Exemplare verkauft und insgesamt schafft es die Konsole auf knapp über 78.000 verkaufte Einheiten. Es ist bemerkenswert, dass es Microsoft überhaupt noch auf diesem Markt versucht. Apropos Markt, was kommt denn neu auf den Markt in den kommenden Wochen? Ich habe mal ein paar Spiele rausgesucht. Wie immer ist diese Release-Übersicht ohne Gewähr auf Vollständigkeit, Richtigkeit oder die Qualität der Spiele. Am 11. Juli bringt das rumänische Sandtailer Studio den Titel Black the Fall auf PC, Xbox One und PS4. Das ist ein Puzzle-Plattformer, der mechanisch Limbo oder Inside nicht unähnlich ist und bei dem wir einen Roboterbegleiter an unserer Seite und ein kommunistisches Regime als Gegenspieler haben. Am gleichen Tag erscheint dann die zweite Staffel vom Minecraft Story Mode für PC, Xbox One und PS4 und Mobilgeräte. Nur Nintendo Switch bleibt davon verschont, dafür erscheint eh erst noch die erste Staffel Ende August. Wer das Spiel nicht kennt, hier verbirgt sich kein Bonusmodus für Minecraft, sondern eine Adventure-Verwurstung aus dem Hause Telltale Games mit dem gewohnten Gameplay-Mix aus Multiple Choice, Quicktime-Events und einem Hauch Rätsel. Immer noch am 11. Juli erscheint außerdem das HD-Remake von Final Fantasy XII The Zodiac Age für die PlayStation 4. Das Spiel erschien ursprünglich als das letzte Final Fantasy für die PlayStation 2 und kam damals mit einem für die Serie ungewöhnlichen Echtzeitkampfsystem daher. Am 12. Juli dann erscheint das neueste Spiel des Binding of Isaac-Entwicklers Edmund Macmillan. Es heißt The End is Nigh und ist spielerisch ein anspruchsvolles Hüpfspiel im Stile von Super Meat Boy. Nur eben mit einem düsteren Macmillan-typischen Anstrich. Und was lese ich da im Factsheet? Über 600 Levels. Und es kommt zunächst übrigens nur für PC. Dann gibt es eine kleine Atempause bis 20. Juli. An dem Tag erscheint Gigantic für PC, Xbox One und PS4. Das ist so eine Art MOBA-Shooter, dem gescheiterten Gearbox-Projekt Battleborn auf den ersten Blick nicht unähnlich, aber hoffentlich deutlich motivierender. Und am 21. Juli dann kommt der Mehrspieler-Shooter Splatoon 2 exklusiv für Nintendo Switch-Konsole in den Handel. So, das war's jetzt aber mit dem Magazin. Naja, fast. Zum Schluss hänge ich noch einen kleinen Teaser auf die kommende Nachgeforscht-Folge an. Darin unterhält sich André nämlich mit dem Medien- und Kommunikationsforscher Thorsten Quandt, der an der Uni Münster zum Thema Spielesucht forscht. Er war bereits ein Thema hier im Magazin, da er nämlich im Mai einen Artikel, naja, eher eine Brandrede mit der Überschrift, wie Millionen Computerspieler zu Süchtigen erklärt werden sollen, in der Süddeutschen veröffentlichte. Mit André spricht er ausführlich über das Thema Spielesucht. Als kleine Vorschau sind am Ende dieses Podcasts Podcasts die ersten Minuten dieses Gesprächs angehängt. Ich wünsche unseren Zuhörern viel Spaß dabei und verabschiede mich schon mal. Vielen Dank fürs Zuhören, danke für die Unterstützung unseres Projekts bei Patreon und bis zum nächsten Mal.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nachgeforscht. In dieser Reihe unterhalten wir uns bekanntlich mit Menschen aus der Wissenschaft, die vielleicht in Bereichen forschen, die das Thema Computerspiele tangieren. Und heute zu Gast ist Thorsten Quandt. Thorsten Quandt ist Wissenschaftler an der Universität Münster, ist Internetforscher und Kommunikationswissenschaftler und hat vor kurzem einen Gastbeitrag in der Süddeutschen Zeitung geschrieben. Da ging es um Internet und vor allem auch um Computerspielsucht. Hallo, Herr Quandt.
Hallo.
Grüße Sie. Mich würde als erstes interessieren, Sie haben einen Gastbeitrag in der SZ geschrieben, wie schon erwähnt, und warnen dort ein wenig davor, dass man voreilig sowas wie Computerspielsucht pathologisieren sollte. Erklären Sie uns doch erstmal, was ist der Konflikt, worum ging es da?
Ja, der Hintergrund ist, dass es eine ganze Reihe an Leuten gibt, die in diesem Feld schon seit Jahren forschen. Ich gehöre selber dazu, habe in Deutschland dazu auch Repräsentativstudien gemacht. Und die Gruppe, die dazu forscht, oder die Leute, die da eigentlich im Feld sind, sind noch nicht so richtig davon überzeugt, dass es sich wirklich um eine Sucht handelt. Wir wissen zwar, dass es Personen gibt, die damit erhebliche Probleme haben. Also das streitet eigentlich gar keiner ab. Die Frage ist aber eben, ob man das als Sucht bezeichnen sollte. Ob man sagen sollte, es ist sowas Ähnliches, wie wenn ich Drogen nehme oder wie wenn ich glücksspielsüchtig bin. Wobei auch da der Begriff vielleicht ein Problem ist. Also wir sind uns nicht sicher. Es ist aber so, dass parallel dazu mehrere Gruppierungen versuchen, das eigentlich, sagen wir mal, auf wissenschaftspolitischen Wege durchzudrücken als eine Klassifikation oder eine Krankheit. Es gibt einerseits die American Psychiatric Association, also die amerikanische psychiatrische Gesellschaft. Die gibt den sogenannten DSM-5 raus. Das ist so ein Manual, in dem psychische Erkrankungen aufgeführt werden. Die haben quasi so eine Erkrankung oder so ein Phänomen beschrieben als einen Zustand, den man sich angucken muss, der möglicherweise eine Sucht ist. Und dann gibt es eben noch die WHO, die man wahrscheinlich so kennt im Allgemeinen, die World Health Organization. Die hat ein ähnliches Manual oder ein ähnliches Verzeichnis, die International Classification of Diseases, also letztlich so ein Klassifikationssystem für Krankheiten. Und die wollen jetzt möglicherweise eben in der 11. Version dieses Manuals ja Internetspielsucht als eine Krankheit aufnehmen. Und da sind wir überhaupt nicht davon überzeugt und wir glauben, dass eben das eher auf politischem Wege hier passiert und nicht genug wissenschaftliche Evidenz hier ist, dass man das wirklich als Krankheit schon reinschreiben kann, weil es einfach viel zu früh ist und es zu wenig Belege gibt.
Das ist eine ganze Menge, das wir entschlüsseln müssen. Ich würde mal am Anfang ansetzen. Wo verorten Sie sich denn selber? Sind Sie selber schon skeptisch, sage ich mal, so ganz grundlegend? Sagen Sie, diese ganze Geschichte mit den nicht stoffgebundenen Süchten, zu denen dann auch Glücksspielsucht gehören würde, dem stehen Sie schon kritisch gegenüber? Geht's um die konkreten Diagnosekriterien? Also sagen Sie, ich bin aufgeschlossen der Möglichkeit, dass es sowas wie Computerspielsucht gibt, aber die Diagnosekriterien, die hier diskutiert werden, damit bin ich nicht einverstanden. Wo stehen Sie denn da?
Ja, eigentlich so beides. Der eine Punkt ist eben die Frage, will man verhaltensgebundene Süchte überhaupt als Sucht definieren? Weil da kommt man sehr schnell in so Abgrenzungsprobleme, weil man eigentlich bestimmte Kriterien und Beobachtungen hat, die aber gleichzeitig der Kern der Sucht sind. Also man hat ein Verhalten, das hat eine bestimmte repetitive Form, was ich normalerweise so als ein Indiz nehmen würde. Das ist aber auch schon Kernpunkt der Definition. Also das ist ja genauso bei der Glücksspielsucht. Dann gibt es ja Leute, die sagen, es gibt auch Sexsucht und so weiter. Ja, man kann das weitertreiben und könnte jede Form von Hobby von Menschen, von repetitivem Verhalten plötzlich in so einen Bereich der Erkrankung reinschieben. Und da ist eben die Frage, wo fängt man da an und wo hört man da auf? Das bricht sich jetzt insbesondere eben jetzt bei der Computerspielsucht, weil wir da eben sehen, dass es wenig Belege eben gibt, die dafür sprechen, dass man an der Stelle das als so wild ansehen müsste, dass man das eben mit reinnimmt. Und dann ist eben die Frage der Kriterien, das ist eben auch sehr stark umstritten, weil da gab es noch eigentlich überhaupt keine Einigung, was wir da eigentlich als Kriterien heranziehen wollen. Es gibt Lösungen, die ja sagen, es gibt 5 Kriterien, es gibt Lösungen, die sagen, es gibt 6, dann gibt es welche, die sagen, es sind 9. Und es ist eigentlich jetzt noch nicht abschließend ausdiskutiert, welche man überhaupt mal herannehmen müsste, um das festzustellen. Ja? Und da wir das noch nicht mal haben, finde ich es ziemlich verfrüht dann zu sagen, okay, aber wir wissen zwar nicht so genau, ist es das überhaupt, ist es eine Sucht und wir wissen auch nicht so genau, welche Kriterien dafür eigentlich herangezogen werden sollten, aber wir setzen das jetzt einfach mal da in den ICD rein oder in den DSM-5, zumal die Erfahrung ja zeigt, wenn man da was reinschreibt, das ist quasi wie so eine self-fulfilling prophecy, also wenn Sie was als Krankheit definieren, haben Sie plötzlich eine Krankheit. Ja, und dann finden sich auch Leute, die diese Krankheit haben. Sie finden plötzlich Therapeuten, die das therapieren. Alle sehen das plötzlich. Das ist ein bisschen wie so ein, ja, diese Wechselbilder, ne? Man sieht vorher, sieht man irgendwie ein Gesicht und hinterher sieht man irgendwas anderes drin, weil man dann darauf hingewiesen hat, dass darin was anderes zu sehen ist. Ja. Also insofern, ich bin allerdings nicht skeptisch, dass es Leute mit großen Problemen gibt, was Computerspiele angeht. Ja, also ich habe selber mal World of Warcraft gespielt. Insofern weiß ich, glaube ich, ganz gut, um was es da geht und dass das auch einen ja letztlich reinsaugen kann, in Anführungszeichen, weil natürlich die Systeme so gebaut sind, dass ich weiterspielen soll und am Ende des Tages, dass es auch Spaß macht. Ja, das Grundproblem ist eigentlich, dass Spaß und sich etwas zuwenden schon Teil der Problemdefinition hier ist. Und dann sind wir natürlich irgendwo am Punkt angelangt, wo ich finde, dass es halt schwierig wird. Da können sie dann auch irgendwie Gitarre spielen, töpfern und Bergsteigen irgendwann auch als Sucht fassen, weil es Leute gibt, die das halt sehr exzessiv betreiben und eigentlich ihr Leben drumherum basteln. Ja, und das gibt's eben bei vielen Dingen im Leben. Und da ist eben die Frage, wo machen sie die Abgrenzung?